Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Liebe Freunde, es gibt Momente im Leben, die sich tief in uns einbrennen. Einer solcher Momente ist der Moment, wo Menschen letzte Worte sagen. Manchmal sind diese letzten Worte klar. Es ist ein Danke. Bud Spencer zum Beispiel, sein letztes Wort war Danke an seine Familie. Oder ein Ich hab dich lieb. Als ich meinen Opa verabschiedet habe, wir haben als Familie Lieder für ihn gesungen, alte Choräle, Glaubenslieder, mit ihm gemeinsam gesungen. Und er lag da in einem Pflegebett schon eine Weile und ich habe ihn noch umarmen können. Ich habe ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben und er hat mir zu verstehen gegeben, wie sehr er mich lieb hat. Ich könnte ihm auch sagen, ich hätte mir keinen besseren Opa wünschen können als dich. Es war sehr klar, dieser Moment. Manchmal sind letzte Worte aber auch eher bruchstückhaft, kaum noch zu verstehen. Und manchmal sind letzte Worte aber auch mangelhaft, weil sie nicht das sind, was du eigentlich hättest hören wollen nochmal. Heute am Ewigkeitssonntag erinnert sich vielleicht der ein oder andere an so eine letzten Worte von geliebten Leuten. Jemanden aus deiner Familie, den du vielleicht loslassen musstest. Also die letzten Begegnungen, die letzten Worte, vielleicht waren es ja welche, die dich getröstet haben. Oder vielleicht waren es auch welche, die eher Fragen in dir hinterlassen haben. Vielleicht waren es Worte, die du gerne nochmal hören wolltest. Worte, die dir fehlen. Oder vielleicht denkst du heute eben an Worte, die nicht gesagt worden sind, obwohl sie noch hätten gesagt werden müssen. Ein tut mir leid, vergib mir. Falls du in diesem Jahr jemanden verloren hast, ist dieser Sonntag womöglich kein leichter für dich. Vielleicht erfüllt mit Erinnerungen, die wach werden oder Narben, die nochmal wehtun. Und das ist okay. Für uns als Christen ist es ja zweierlei. Einerseits der Schmerz, jemanden loszulassen und andererseits die Vorfreude, zu wissen, ihn wiederzusehen. Wenn es jemand war, der mit Jesus gegangen ist, wo ich weiß, ich sehe den in der Ewigkeit wieder im Himmel. Als wir im Juni diesen Jahres die jung verstorbene Leiterin des Fördervereins unserer Musikschule beerdigt haben, war das so ein Wechselbad der Gefühle. Der Gottesdienst, die Beerdigung. Manchmal wusste ich nicht, ob ich gerade aus Trauer weine oder aus Freude. Aber die Tränen liefen. Marianas Stimme war verstummt, aber ihr Sterben sprach laut von Hoffnung. Ich weiß nicht mehr, was ihre letzten Worte waren. Aber sie wusste, dass der Tod nicht das letzte Wort in ihrem Leben hat, sondern Gott. Und heute an diesem besonderen Sonntag möchte ich mit euch über besondere letzte Worte reden. Nicht die von Goethe, Bud Spencer oder irgendwelchen anderen Promis, sondern über letzte Worte, die Gott seinem Volk Israel gesagt hat. Letzte Worte, die Gott ihnen mit auf den Weg gab, bevor er 400 Jahre, wieso Gott 400 Jahre keinen Propheten mehr, damals hat er durch Propheten mit seinem Volk gesprochen, wieso er damals 400 Jahre lang keinen Propheten mehr zu seinem Volk schickte, ich weiß es nicht. Aber wenn ich das richtig rauslese, es lag jetzt nicht daran, dass Gott beleidigt war oder bockig. Es gab scheinbar nichts Großes mehr zu sagen. Aber nicht aus Beziehungsabbruch wie bei einem Paar, wo man sagt, man hat sich nichts mehr zu sagen, kann man sich auch trennen, sondern es war ein Schweigen. Und ich vermute, dass die letzten Sätze, wir gucken uns die letzten 5 Sätze an, dass er die bewusst gewählt hat. Erst als dann Johannes der Täufer das Wirken von Jesus Christus angekündigt hat, also 30 nach Christus ungefähr, erst da fing Gott wieder an, durch den Propheten und durch Jesus zu seinem Volk zu reden. Also schauen wir es uns an. Falls du in deiner Bibel mitlesen willst oder im Handy bei Bible Server, dann sind wir in Malachi 3. Das ist so das letzte Buch im Alten Testament, ab Vers 19. Sandra hat es schon vorgelesen. Ich lese die Sätze nacheinander vor und sage ein paar Sachen dazu. Gott sagt, der Tag kommt, der wie ein Feuer brennt, dann werden alle Hochmütigen und Gottlosen wie Stroh sein, dass der kommende Tag verbrennt, spricht der Herr der Allmächtige. Weder Zweige noch Wurzeln wird er von ihnen übrig lassen. Es gibt Sätze in der Bibel, die brauchen keine große Erklärung. Die sind so klar, dass viele weitere Worte sie nur zerreden würden. Und sie sind auch so tragisch und schmerzhaft, dass noch so viele weiche Worte es nicht schaffen, sie irgendwie abzumildern. Sie sind einfach, wie sie sind, klar und schmerzhaft. Und dieser Satz gehört dazu. Der Tag kommt, der wie ein Feuer brennt, dann werden alle Hochmütigen und Gottlosen wie Stroh sein, dass der kommende Tag verbrennt, spricht der Herr, der Allmächtige. Weder Zweig noch Wurzel wird von ihnen übrig bleiben. Und Gott spricht ja von diesem Tag, wo diese Weltzeit, die wir jetzt kennen, zu Ende geht. Und Jesus spricht von einem Weltgericht und auch von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Da ist nicht viel dazu zu sagen. Es ist klar und schmerzhaft genug. Das zu wissen, vielleicht macht es den einen oder anderen von euch jetzt zu schaffen oder schon länger. Denn vielleicht hast du dieses Jahr jemanden verloren, der damit gut beschrieben wäre mit gottlos, der ohne Gott gelebt hat. Und dann ist die Frage natürlich da, kommt das auf ihn zu? Wird er wie Stroh sein, dass der kommende Tag verbrennt? Also einfach Flamme und weg und nichts. Ich will zweierlei dazu sagen. Erstens, wir Menschen entscheiden nicht, wer in die Gottesferne gehen muss, Hölle oder wie es beschrieben wird, und wer in den Himmel kommt. Wir entscheiden das nicht. Ich höre immer wieder Christen reden, die mit Bestimmtheit über Gestorbene sagen, dass die nicht in den Himmel kommen, die gehen zur Hölle. Tu das bitte nicht. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist auch nicht deine Verantwortung. Deine Aufgabe und deine Verantwortung ist es nicht, über Verstorbene zu urteilen, sondern die Lebenden zu warnen. Tu das. Wenn du jetzt fragst, wie? Naja, indem du es ihnen nicht verschweigst, wenn du immer mal wieder mit jemandem über Gott redest. Ich sage ja nicht, dass du jedem sofort mit der Hölle kommen musst. Bei einem Straßeneinsatz hatte ich jemanden das erste Mal dabei. Und er ließ sich kaum bremsen. Gleich in seinem ersten Gespräch am Neustädter Bahnhof, ich werde es wahrscheinlich nie vergessen, drohte er in seinem gut gemeinten Übereifer einem erstbesten Passanten mit der Hölle. Ich habe mein Bestes gegeben, das Gespräch nochmal auf andere Fragen zu lenken. Aber es war, der erste Eindruck war dahin. Es hielt nie lange das Gespräch, die Person ist geflüchtet. Gott sagt das hier als Letztes, in seinen letzten Worten, nicht als Erstes. Aber er verschweigt es auch nicht. Mach's genauso. Das Zweite ist, manche von euch sagen mir hier und da in Gesprächen, dass sie nicht wissen, wie sie sich im Himmel mal freuen sollen, wenn sie doch wissen, dass nicht alle ihre Freunde und Verwandten mit ihnen dort sind. Und ich verstehe diese Frage gut. Und solange du hier lebst, wird dieser Schmerz dir bleiben. Und das ist gut so. Wenn du diesen Schmerz nicht kennst, bitte Jesus drum, dir diesen Schmerz zu geben. Denn wenn du diesen Schmerz nicht hast, könnte es sein, es ist dir egal. Für danach ist die Bibel auch sehr klar. Es wird im Himmel keinen Schmerz geben, also auch kein Bedauern und kein schmerzliches Vermissen wird es dort geben. Und die Bibel sagt, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde und kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich mehr zu Herzen nehmen. Du wirst nicht zurückdenken, auch nicht an die Menschen, die zurückgeblieben sind, die nicht in diesem Himmel sind, dieser Nähe Gottes. Vielleicht hilft dir ein Beispiel. Die Sterne sind für uns nur am Tag zu sehen. Die Sonne strahlt so hell, dass wir die Sterne nicht sehen. Nur bei Abwesenheit von Licht sind sie sichtbar. Und Gottes Wort sagt, dass der Himmel, die Ewigkeit, durchflutet ist vom Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes. Was uns im Rückblick Schmerz bereiten könnte, wir werden es nicht sehen. Wir werden es nicht mehr wahrnehmen. Einfach aus dem Grund, weil Gottes Herrlichkeit alles überstrahlt und uns in ihren Bann zieht. Und wer mit Jesus in den Himmel einzieht, wird nicht mehr an diese Welt denken, sondern in allem, was er dort tut, arbeitet, feiert, es wird geprägt sein von dieser Anbetung Gottes. Also, warne die Lebenden und halte den Schmerz aus. Such ihn sogar. Als zweites sagt Gott etwas über die, die ihm vertrauen. Das sind dann Vers 20. Er sagt, für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Wer von euch hat heute Morgen dafür gesorgt, dass die Sonne aufgegangen ist? Wer war's? Was? Vorhang, also komme ich gleich drauf. Wer war's heute Morgen? Ach, ihr Christen. Alles so fromm hier. Es ist eine wichtige Frage, es ist ein wichtiger Moment, glaube ich. Keiner von uns war heute Morgen verantwortlich, dass die Sonne aufging. Ich kann es euch ehrlich sagen, ich war es auch nicht. Du hast nichts geleistet, dass es heute Morgen hell wurde. Und du musst nichts leisten, dass Gottes Gerechtigkeit über dir aufgeht. Ich weiß, das klingt gleich wieder ein bisschen hochfromm, ich breche es ein bisschen runter. Du musst nichts dafür leisten, dass Gott sich an dir freut, dass Gott dich in seine Nähe lässt. Du musst nichts dafür leisten, dass du mit Gott reden darfst, dass du mit seiner Bewahrung rechnen kannst und dass du auf seine Versorgung vertrauen kannst. Du musst nichts dafür leisten, genauso wenig wie du etwas dafür geleistet hast, dass die Sonne heute Morgen aufgegangen ist. Genauso wenig musst du etwas dafür leisten, dass Gott dich annimmt. Ich mag das, diesen Gedanken. Und wenn du morgen früh aufstehst und es doch wieder hell, keine Ahnung, ob es morgen wieder hell wird, aber vielleicht. Und wenn es morgen früh hell wird, dann kannst du dich daran erinnern. Du hast nichts dafür getan und du musst nichts dafür tun, dass es in deinem Leben hell wird. Ich liebe diesen Satz aus der Bibel, 2. Korinther 5, Vers 21. Denken. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich weiß, klingt wieder ein bisschen schwierig, aber ich erkläre es. Jesus hat am Kreuz seine Identität mit dir getauscht. Das, was er war, hat er mit dir getauscht. Alles in deinem Verhalten, in deinem Denken, in deinem Reden, was nicht so schön ist, so rein, so makellos, so vollkommen, wie Gott ist. All das hat Jesus auf sich genommen, zu seiner Identität gemacht. Dass jeder in der himmlischen Welt, der auf Jesus sieht, das auch sieht, was er ist. Nämlich der ganzen Dreck und die Sünde und das ganze Verdorbene und Schlechte und Egoistische, was eigentlich wir sind. So hat er sich damit identifiziert. Jesus ist das geworden. Die Bibel sagt, er wurde diese Sünde. Und Sünde meint alles, was nicht ist, wie Gott ist. Und das machte Jesus, um uns das schenken zu können, was wir nie und nimmer waren und nie und nimmer sein könnten. Nämlich gerecht vor Gott, makellos, schön, heilig, rein, vollkommen. Und du musst nichts dafür leisten, genauso wenig, wie du dafür etwas leisten musstest, dass die Sonne aufgeht. Gott sagt einfach nur, wenn du mich achtest, dann. Wenn du mich achtest, dann. Es kann sein, dass du dich in der letzten Woche oder in der letzten Zeit in eine Sünde hast verwickeln lassen. Und jetzt sitzt du heute Morgen geknickt hier, beschämt. Erst redet uns der Teufel ja Sünde klein, verharmlost es. Dinge, die du vielleicht schon lange losgelassen hattest oder loslassen wolltest. Er redet es uns klein, harmlos. Und wenn wir uns einwickeln lassen und es doch tun, obwohl wir wissen, ist es nicht das, was Gott eigentlich mit uns vorhat, dann redet er es uns so groß, dass Scham unser Leben diktiert, dass Scham auch unseren Blick auf Gott diktiert, dass Scham unsere Erwartungen an Gott diktiert. Tu dem Teufel diesen Gefallen nicht. Steh auf und freu dich, dass du nichts leisten musstest, dass heute Morgen die Sonne aufgegangen ist. Und steh auf und freu dich, dass du nichts leisten musst, dass du vor Gott rein, makellos, vollkommen dastehst. Weil er schon für alles bezahlt hat. Und wenn ich das hier gerade sage und das bei dir aber nicht ankommt, dann schnapp dir nach dem Gottesdienst einen von uns, euren Christen aus der Gemeinde hier, sprich mit ihm, erzähl es ihm, was dich so eingewickelt hat. Und dann wird er dir Vergebung zusprechen im Namen von Jesus. Und dann gehe ich mal davon aus, dass du wie ein hüpfendes Kalb hier davon hüpfst. So steht es ja in der Bibel. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Und ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen, wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. In diesem Bibeltext, das geht ein bisschen hin und her zeitlich. Einige Dinge sprechen von diesem Tag, der dann irgendwann mal kommt. Aber wir erleben etliches davon auch hier schon. Wir erleben etliches an Heilung, dass Gott heute Leute heilt. Und wir erleben es, dass Leute nicht gesund werden. Wir erleben dieses Hüpfen und Springen wie so ein Mastkalb. Vor kurzem im Jugendgottesdienst. Was war da los? Junge Leute lachen. Da seid ihr hier gehüpft wie die Mastkälber, stimmt's? Ja, super. Ich dachte, wir lassen das heute Morgen. Das ist eigentlich schade, oder? Aber also im Jugendgottesdienst wurde hier herrlich rumgehüpft. Die Erwachsenen, die etwas Älteren, die sind da zu gesittet, oder? Keine Ahnung. Du nix. Ich tue euch den Gefallen. Wir machen es jetzt nicht hier im Kreis hüpfen wie die Kälber. Wir gucken es uns an. Falls du das noch nie gesehen hast, ich habe das jedes Frühjahr geliebt, wenn wir unsere Schafe auf die Weide gelassen haben. Und dann sind die dort, oh, gesprungen. Manche haben noch einen Überschlag gemacht, unfreiwillig. Ich habe, falls du es noch nie gesehen hast, ein Video dabei von so einem Barnkühn. Gleich geht's los. Also so ungefähr sah es im Jugendgottesdienst aus. Also vom Springen her. So, vielen Dank, Christian. Das ist es, was geschieht, wenn du das erlebst, tief in deinem Herzen ist, dass du nichts dafür leisten musst, vor Gott gerecht dazustehen, heilig, schön, makellos, dass du nichts dafür leisten musst, von ihm angenommen zu sein. Dann darfst du springen wie in so ein Kalb. Und wenn du vielleicht noch zu denen gehörst, die eher in diesem ersten Satz von Gott angesprochen werden, die ohne Gott leben, die ihn nicht achten, nicht beachten, an ihm vorbeilaufen, ja, dann gilt diese Einladung, dass Gott sagt, komm doch her zu mir, beachte mich endlich. Nimm wahr, wie ich dich schon lange suche und sehe und erlebe das. Gott hat noch etwas zu sagen an diejenigen, die ihn achten. Wir sind im Vers 21. Dann werdet ihr die Gottlosen zertreten. An dem von mir herbeigeführten Tag werden sie wie Staub unter euren Fußsohlen sein, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. An diesem Satz kannst du lernen, dass man die Bibel für alles missbrauchen kann. Der Theologe Thomas Münzer hat vor 500 Jahren an diesem Satz den Bauernkrieg begründet. Die Fürsten und den Adel sah er als Sünder und Unterdrücker an Und die mussten daher durch den Zorn Gottes vernichtet werden und von den Christen zu Staub zertreten werden. Und damit legitimierte er die Gewalt im Bauernkrieg. Es gibt nur ein Problem. Hier steht nicht, dass die Kinder Gottes die Gottlosen zu Staub zertreten. Hier steht, dass Leute, die Gott nicht beachten, wie Staub sein werden unter den Füßen von Gottes Volk. Noch eine Frage, wer hat heute Morgen auf seinem Weg hier zur Gemeinde den Staub unter seinen Füßen bewusst wahrgenommen? Wer hat sich um den Staub unter seinen Füßen gekümmert? Schon wieder keiner. Seid ihr für Leute? Ich auch nicht. Aber das ist es doch. Du nimmst den Staub unter deinen Füßen nicht wahr. Und wenn deine Schuhe mal mit Staub bedeckt sind, dann putzt du es ab. Mehr nicht. So bedeutungslos ist Staub. Und so bedeutungslos wird alles sein, was heute arrogant und hochmütig ist, was heute an Gott vorbeigeht, ihn nicht achtet und beachtet. Gott sagt, so wird es sein, so bedeutungslos. Wie Staub unter deinen Füßen, du gehst darüber und du zertrittst diesen Staub, aber es hat keine Bedeutung mehr. Alles das, was heute sich so groß tut und was vielleicht auch manches, was dich dadurch klein macht. Aber hier steht in der Bibel, dann wird es so sein. Thomas Münzer hat etwas verwechselt. Der dachte, jetzt ist es so und jetzt muss ich das machen. Gott sagt, er macht Dinge. Und da werden Dinge unter unseren Füßen sein, aber nicht, dass wir das machen. Für heute gilt, dass wir unsere Feinde lieben sogar. Und die, die einfach nur anders denken und anders glauben, erst recht. Dass wir sie lieben und segnen und deinen Arbeitskollegen und deinen Nachbarn oder deinen Mitschüler oder deinen Lehrer oder deinen Professor, der dich vielleicht manchmal verletzt oder links liegen lässt oder dich lächerlich macht oder was immer, die sollen wir lieben und segnen und für sie beten und Gutes über sie reden, selbst wenn sie Schlechtes von uns reden. Gott gibt dir keine Erlaubnis, deinen Frust mit seinem Wort zu begründen. Halt auch hier den Schmerz aus, in den Gott dich stellt. Und wenn Leute uns als Christen vorwerfen, dass im Namen Gottes so viel Gewalt geschehen ist, versuch nicht, das zu rechtfertigen oder irgendwie glatt zu reden. Bitte einfach stellvertretend für Vergebung. Gott hat da noch was zu sagen. Gott sagt im Vers 22, denkt an die Anweisungen, Gebote und Vorschriften, die ich meinem Diener Mose am Horeb für ganz Israel gab. Horeb ist ein anderes Wort für Sinai. Wenn dir das alles jetzt gar nichts sagt, es geht einfach um die 10 Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat. Lebensanweisungen, Rahmenbedingungen fürs Leben. Und es geht um alle Zusagen und Versprechen und Warnungen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Gott sagt, denkt an diese Anweisungen. Denkt dran. Und Gott wusste, dass er jetzt 400 Jahre nichts mehr sagen wird. Und er sagt deshalb, denkt dran, was ich bis jetzt alles schon gesagt habe. Und als ich das las, dachte ich, es ist okay, es ist nicht schlimm. Gott hatte genug gesagt. Wenn in deinem Leben Zeiten kommen, in denen Gott schweigt, ist es nicht schlimm. Dann verzweifle bitte nicht. Werd auch nicht unruhig. Lies einfach weiter in der Bibel, in Gottes Wort. Gottes Wort ist wahr und frisch und real, gestern, heute und morgen. Wenn du auf deine speziellen Fragen an Gott keine speziellen Antworten kriegst, hab keine Panik, dann lies weiter in Gottes allgemeinen Antworten für dein Leben. Und selbst wenn du in deinem Leben niemals die Erfahrung machst eines speziellen Redens Gottes an dich, ist das nicht schlimm. Du bist nicht der Einzige. Du bist nicht weniger wert, nicht weniger heilig, wenn Gott einfach nur durch sein Wort zu dir redet. Ist okay. Gott sagte damals zu seinem Volk, erinnert und orientiert euch einfach an dem, was ich bisher gesagt habe. das ist gut, das reicht, das bringt dich durch. Also schätze Gottes Reden durch die Bibel an dich nicht gering und überhöhe prophetisches Reden oder so Eindrücke, überhöhe das nicht. Es ist gut und schön, wo Gott das gibt. Gott konnte getrost 400 Jahre keinen Propheten schicken. Er hatte genug gesagt. Es war gut. Also hab keine Panik, wenn Gott mal schweigt. Damit bleibt nur noch ein Satz, den werde ich nur vorlesen, nur wenig kommentieren. Als letztes sagt dann Gott, doch bevor der große, schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichte. In diesen wenigen letzten Sätzen von Gott ging es Gott darum, dass er sagt, wende dein Herz mir zu. Wenn du es nicht tust, wird dein Leben wie Stroh verbrennen. Es wird wie Staub unter den Füßen sein. Es wird nicht Beachtung wert, einer Beachtung wert sein. Wende dich mir zu. Erinnert dich an das, was ich gesagt habe. Und als letztes sagt er, und wendet eure Herzen einander zu. Darum geht es in der ganzen Bibel immer wieder. Jesus wurde gefragt, was ist das höchste Gebot? Was sagt er? Wendet euch Gott zu und wendet euch einander zu. Also mit anderen Worten, liebt Gott und liebt euren Nächsten. Scheinbar haben die Israeliten diesen letzten Worte von Gott nicht ernst genommen. Das haben ihr Leben nicht geprägt. Im jüdisch-römischen Krieg 66 bis 73 und dann später nochmal wurde Israel komplett, dieser Staat, vernichtet. Und im Neuen Testament lesen wir, dass das, was wir im Alten Testament lesen, eine Warnung an uns ist. Eine Warnung. Und du bist gewarnt, dass es diese Option gibt, dass dein Leben wie Stroh verbrennt, dass dein Leben in dieser Ewigkeit wie Staub ist, über das weggegangen wird. Du bist gewarnt. Aber du bist vielmehr eingeladen und gerufen von Gott, Gott zu beachten, zu erleben, dass Gottes Gerechtigkeit über dich strahlt, das zu glauben, so manches an Heilung heute schon zu erfahren, in deiner Seele, in deinem Herzen, auch an deinem Körper. Und diese Freude zu erleben, Kind Gottes zu sein, wie so ein Mastkalb rumzuspringen. Also, ich sag's nochmal kurz und dann beten wir Gott an. Es kommt ein Tag, an dem es absolut entscheidend ist, auf welcher Seite du stehst. Achtest du Gott oder gehst du achtlos an Gott vorbei? Enthalt das deinen Freunden nicht vor. Das zweite ist, du musst nichts leisten, um von Gott angenommen zu werden. Genauso wie du nichts leisten musstest heute Morgen, dass die Sonne aufging. Jesus Christus hat alles Entscheidende geleistet. Meine Frage ist da nur, glaubst du das? Kannst du auch das über dem glauben, was in der letzten Woche vielleicht war bei dir? Das dritte ist, du darfst heute das, was sich heute aufspielt, groß tut, dich vielleicht klein macht und so weiter. Es wird wie zu Staub unter unseren Füßen. Gott schickt uns heute nicht los, Ungläubige zu bekämpfen. Wir sollen sie nicht klein machen irgendwie, sondern wir sollen sie lieben. Halte Schmerz aus, da wo du Schmerz erlebst. Diese Sätze aus der Bibel sind keine Legitimation für Gewalt. Aber du hast diesen Ausblick. Alles, was sich gegen Gott erhebt, es wird irgendwann wie Staub sein. Und das Letzte ist, verschließ dein Herz nicht vor dem, der neben dir ist, vor dir, über dir, unter dir, vor den Generationen um dich herum. Ich bete. Jesus, du siehst uns, wie wir heute hier zusammen sind und vielleicht der eine oder andere unter uns ist, der trauert, der Schmerzen hat in seiner Seele, weil der Verlust schmerzt. Jesus, ich danke dir auch, dass du nicht einfach nur mit einem billigen Trost kommst und irgendwas zudeckst, sondern dass du viel mehr Dinge aufdeckst. Dass du warnend kommst und tröstend. Und ich bitte dich um einen tiefen Trost für jeden, der der jemanden verloren hat, um den er trauert, einen tiefen Trost für sein eigenes Leben zu wissen, er ist geborgen in dir. Und ich bitte dich um Kraft, den Schmerz auszuhalten, wo er jemanden loslassen musste, der dir nicht gefolgt ist, der dich nicht beachtet hat. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns diesen Schmerz gibst, da wo wir ihn vergessen oder verloren haben. Dass wir diesen Schmerz in unseren Herzen tragen um Menschen, die dich nicht kennen. Und ich bitte dich, bewahre uns vor dieser Verwechslung, dass wir denken, irgendwas erkämpfen zu müssen, andere klein zu machen, die dich nicht kennen. Hilf uns, sie groß zu machen, sie zu dir hochzuheben. Gib uns immer wieder das Gelingen und gib uns die Möglichkeiten, Herr. Sei es jetzt noch durch die Klanginstallation oder wenn wir dann jede Woche im Café Gäste begrüßen. Auch dann das goldrichtig im Advent, wenn das kommt, das Adventskonzert jetzt am Samstag, wenn wieder so viele, die dich nicht kennen, von dir hören. Jesus, du hast mal gesagt, dass du unseren Worten Kraft gibst, dass du das, was wir von dir sagen, bestätigst durch dein Wirken. Herr, wir warten darauf und wir sehen uns danach, dass die Menschen, zu denen wir irgendwie Kontakt kriegen, dich kennenlernen. Und dass sie das erleben, dass so wie die Sonne ohne unsere Leistung aufgeht, dein Licht und deine Liebe in ihrem Leben aufgehen darf, ohne dass sie was leisten mussten. So bitte ich dich, öffne unsere Augen, da wo sie trüb geworden sind. Öffne unsere Augen dafür, dass du der Fels bist, auf dem wir stehen. Jetzt und immer. Und dass, wenn wir mal sterben, es keinen Grund gibt zu fallen, weil du unser fester Grund bist. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.